Guten Tag, willkommen bei Pro und Contra. Wir reden diese Woche über die Spieler, die protestiert haben und Clubbossen, die darauf reagiert haben im Schweizer Hockey. Wir haben erfahren, dass der Novak Djokovic offenbar aus höheren Gefilden stammt. Er ist nämlich vom Himmel auf die Erde herabgekommen, behauptet sein Vater. Bayern München verliert langsam den Vorsprung in der Bundesliga und weiters. Das gerade bei Pro und Contra.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Guido Kessler
und Emanuel Gysi.
So, Emanuel Gysi.
So, jetzt.
Letztes Wochenende etwas erlebt und noch nie gesehen. Im Schweizer Hockeyspieler hat sich nämlich in einer konzertierten Aktion gegen Bevormundung durch Clubbossen gewährt. Sie haben mit Plakaten gegen protestiert, dass zum Beispiel die Anzahl von den Ausländern erhöht wird. Sie haben den Punkt vom Nachwuchs hat's erwähnt und die Fans haben sie mit ins Boot genommen. Und es war interessant, der ZSC-Captain Gehring hat in seiner Aussage auch noch die Sponsoren erwähnt. Also wirklich eine Breitseite, kann man fast sagen, von den Spielern gegen die reformwilligen Clubbossen. Wie hast du das erlebt?
Also ich habe gestaunt tatsächlich, dass so viele Leute können dicht halten können, dass das erst relativ kurzfristig nachher, ich glaube es ist ganz kurz im Vorfeld, so ein bisschen durchgesickert, dass etwas passieren soll, dass man sich offensichtlich auch einig ist. Also zum, was sind es, fünf Stadien parallel gewesen, bin ich nicht sicher. Aha. Oder ist die Vorrunde gewesen, sogar ich meinte, es waren fünf Matches gewesen. Gleichzeitig die gleiche Botschaft, sich einig sein über die Mannschaften hinweg. Das ist jetzt ganz, ganz grundsätzlich, unabhängig davon, um welches Thema es überhaupt geht, ja, schon mal beeindruckend. Ich glaube, das kann man so sagen. Spricht auch gegen die Behauptung, dass die Schweizer Spieler irgendwie gleichgültig und lahm und nicht in der Lage seien, da irgendwie eine schlagkräftige Gewerkschaft auf die Beine zu stellen. Das ist ja bis jetzt immer so ein bisschen vorgeworfen worden. Und ich glaube, spätestens seit dem Samstag ist klar, okay, die sind durchaus bereit, den Kopf ein bisschen rauszuheben. Das ist jetzt nicht aufregend, weil wir uns in dieser Frage natürlich einig sind. Wir haben das an dieser Stelle auch schon besprochen. Aber grundsätzlich begrüßen wir das natürlich, dass zum einen noch eine Diskussion angefacht wird darüber, wie die Liga-Reform, die geht es ja eigentlich, aufgehängt an der Anzahl Ausländer, die sollen zugelassen werden ab der übernächsten Saison, dass über die noch einmal diskutiert wird, dass vor allem da ein bisschen Zug reinkommt und dass sich die Spieler sich bewusst werden, dass sie dann schon auch noch irgendwie zum einen eine Verantwortung haben, aber auch eine gewisse Macht. Also es geht Hand in Hand, dass sie einfach nicht nur da sind, um Geld abkassieren und Klappen haben. Also im Basketball redet man von Shut up und Dribble, wenn sich irgendeiner politisch äußert. Gern, so weit ist es da logischerweise nicht, aber ja, sportpolitisch, eishockey-politisch ist es doch ein Zeichen. Und ich glaube, der eine oder andere hat schon gestaunt am Samstagabend, als er mitbekommen hat, und ich glaube, da dürfen wir die männliche Form brauchen, exklusiv, dass die Spieler eben das mal nicht ja, schlucken und machen und weitergeht, sondern dass man sich mindestens in irgendeiner Form versucht, zur Wehr zu setzen.
Absolut, ja. Ich bin auch beeindruckt, dass das geklappt hat, dass man vor allem praktisch nichts gehört hat. Es war interessant, wie die Gegenseite reagiert hat. Und da wird man vielleicht schnell einen Originalton einspielen. Das war vom Abend vorher. Der Marc Lüthi vom SCB ist darauf angesprochen worden, wie die neue Clubvereinigung, also im Moment ist sie ja noch im Gang, die Versammlung von Geschäftsführern kommuniziert. Hören wir schnell rein.
Kommunizieren, das scheint mir auch ganz wichtig, weil der Gegenwind auch von außen ist enorm.
Gerade sie gehen in der Flasche in der Kommunikation.
Und zwar alles. Über ein Wort, bitte.
Nein, wir sind Eseflaschen. Man hat immer über alles ein bisschen geredet, aber man hat nie das Gesamtprojekt vorstellen können.
Eseflaschen, sagt der Marc Lüthi, in der Kommunikation. Das ist ja eigentlich kein gutes Zeugnis für die Vereinigung, es ist kein gutes Zeugnis für den Denis Wosche, der die ganzen Bemühungen, die Reformpläne irgendwo bei sich koordiniert und auch verantwortlich ist für die Kommunikation. Das ist ja eigentlich der Kernpunkt der Sache, oder? Dass man den Clubs vorwirft, dass sie quasi im stillen Kämmerli die Reformpläne vorantreiben und mit einer seltsamen Salamitaktik, wenn überhaupt informieren, dann kommt wieder bruchstückweise irgendwann etwas raus, wie das letzte Ausländerregelung, die neue, wo man das Gefühl hat, sich niemand einbezogen. heisst dann zwar, ja, man hat mit den Spielern geredet, bei den Spielern tönt es anders, dass sie quasi nur vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und Jonas Hiller, der Präsident von der Spielervereinigung, hat dann gesagt, wir wollen uns nicht einfach quasi vorschreiben lassen, was wir zu tun haben, und mehr nicht, wir wollen da mitreden. Unsere Stimme ist wichtig in dieser Frage.
Ja, also was lustig ist, dass man es jetzt auf Kommunikation schiebt. Das ist eigentlich, das finde ich, also schätze den Marc Lüthi eigentlich sehr, dass er normalerweise sagt, was Sache ist seiner Meinung nach. Das, ich glaube, das dürfen wir ihm mal da zugute haben, dass er nicht irgendwie um einen heißen Brei herumschwätzt. Das ist schon mal gut. Aber Kommunikation, also das, sie insinuiert ja eigentlich, dass nur das Problem eigentlich ist, dass man einfach nicht rechtzeitig alle ins Boot geholt hat und dann wäre die Reform schon in Ordnung. Das führt eigentlich ziemlich weit am Kern von der Sache vorbei, oder? Nämlich, dass man jetzt da tiefschürfende Umwälzungen plant im Schweizer Eishockey, offensichtlich. Also zu dem steht man ja. Man sagt, Corona zwingt uns auch ein bisschen dazu, habe ich jetzt an ein paar Orten gelesen. Also zum Sparen bestimmt. Was das nachher für Folgen hat, noch darüber aus, da müsste man wahrscheinlich diskutieren. Das Problem ist nur, es versteht es niemand. Und das ist nicht nur ein Kommunikationsproblem. Oder? Also es gibt irgendwie ein paar SCB-Fans, die ich mitbekomme, irgendwie in den sozialen Medien, die ihrem Marc Lüthi vertrauen und finden, doch, das wäre eine gute Idee. Das ist jetzt logischerweise anekdotisch, aber das ist so gefühlt der einzige Ort, wo wirklich Verständnis ist, abseits von der Clubfunktionär für die Art und Weise von Reform und eben nicht von Kommunikation, von Reform, die man vorantreiben will. Also irgendwann, und ich glaube, auf das kommt es tatsächlich darauf an, müssen wir, damit ich es verstehe, können erklären, warum also man muss die Ausländerzahl erhöhen muss, wenn man es nicht einfach mit irgendeiner Form, Luxussteuer, Financial Fairplay, Salary Tax, könnte lösen, das Problem, dass man zu viel Geld ausgibt für Spielerlöhne im Moment. Da muss man die Ausländerregelung, es gibt keinen Grund, die anzulängen. Ausser ich verpasse irgendetwas, dann ist es wirklich schlechte Kommunikation. Aber also die ganzen günstigen Ausländer, die dann kommen sollen, also erstens kann ich die jetzt schon verpflichten, wenn die so gut sind. Dann kann ich teurer sparen. Und wenn ich weniger Geld ausgeben will, dann kann ich das jetzt auch schon. Wenn ich Angst habe, dass wenn die anderen nachher irgendwie den Rang ablaufen, weil sie weiterhin mehr Geld abgeben, dann muss ich an dieser Schraube drehen. Nämlich, wie viel Geld dürfen wir überhaupt noch ausgeben? Das hat mit der Ausländerregelung überhaupt nichts zu tun. Also, außer wir übersehen etwas.
Ich finde, man vermischt da vielleicht auch bewusst zwei Themen miteinander. Einerseits haben wir die Corona-Problematik, die unbestritten da ist. Gleichzeitig treibt man genau jetzt die Reformen voran und nimmt dann das Problem quasi als Anlass, man müsse jetzt sparen. Sparen müsste man schon lange in dem Betrieb, aber das hat bis jetzt eigentlich nie jemand gross gestört. Man hat sich ab und zu auch wieder anekdotisch über zu hohe Spielerlöhne beklagt, wenn man selber vielleicht einen Spieler nicht mehr gekriegt hat. Aber das hat ja auch wieder mit wechselnden Darstellern stattgefunden. Immer der betroffen war, hat sich darüber beklagt. Mit dunkel Sachen, wenn es nicht schüttet, das Kind mit dem Bad aus. Es gibt, wenn es um die Ausländerproblematik geht, wenn man dem überhaupt so sagen will, es tönt immer ein bisschen unappetitlich, muss ich sagen. Die Frage, ein besonderer Faktor, dass die Regelung ist ja bis jetzt vom Bund einfach toleriert worden, weil es keinen Ärger gegeben hat. Also man hat gesagt, ja, wenn ihr da mit dem klarkommt und es niemand stört, voilà, können wir erlauben, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Aber irgendwann nimmt die Dimension jetzt so ein Ausmaß an, dass man sich wundert, wie lange geht es, bis die Politik dann eingreift und sagt, dem Thema, ziehen wir jetzt den Stecker. Das ist ganz klar, es gibt keine Beschränkungen. Mindestens EU-Ausländer dürfen kommen, so viel wollen. Ihr dürft die nicht am Arbeiten hindern. Dann wäre vielleicht die Diskussion vom Tisch. Man weiß auch dann nicht, was passiert. Das ist klar, wenn man den Markt einfach öffnen müsste, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Vielleicht würde sich das Thema dann auch erledigen, weil man gar nicht mehr zählt. Dann heisst es nicht mehr, wir haben 5 oder 6, und dann spielt gar keine Rolle, wie viel du hast. Machst einfach, was für richtig haltest mit deinem Geld. Dann wird man schnell mal merken, dass wahrscheinlich jeder Ausländer, der einen gleichwertigen Schweizer ersetzen, einfach höhere Kosten verursacht, weil die natürlich netto bezahlt werden. Mindestens mal Quellensteuer mit Clubs entrichten und so weiter. Also ich glaube, das Thema wird ziemlich schnell erledigt. Der andere Punkt für mich ist, wo ist die Solidarität unter diesen Clubs? Wenn die Krise, die Corona-Krise, die Liga so durchschüttelt und man einfach Perdue-Beiträge braucht, dann finde ich es auch, wenn die Bedingungen stimmen. Erstens einmal. Zweitens, wieso hat sich Klopp nicht selber getan, mal einen Ist-Zustand erstellt und gesagt, das Geld, das wir zur Verfügung haben, das verteilen wir jetzt so um, dass die weniger haben, ein bisschen mehr kriegen. Dann einigen wir uns darauf, dass wir dieses Jahr keine Transfers mehr machen. Das heisst nicht Transfers für nächstes Jahr perspektivisch, sondern in dem Jahr holen wir keine Ausländer mehr. Wenn einer zwei hat, spielt er mit zwei. Wenn einer drei hat, spielt er mit drei. Wenn es Verletzungen gibt, die absolut Branchenrisiko sind im Sport, dann holen wir nicht sofort wieder einen neuen Ausländer, sondern wir kommen mit dem aus, was wir haben. So senden wir ein Signal ans Publikum, hey, wir sind tatsächlich am Sparen. Das passiert jetzt nicht. Ich glaube, auch dort berührt Marc Lüthi mit seiner Aussage, wir sind in der Kommunikation flashen, wir sind auch PR-mässig flashen, meint er wahrscheinlich damit. Weil die Aussenwirkung, die das ganze Konstrukt im Moment abgibt, ist wirklich erbärmlich, muss man sagen. Also das hätte man können umgehen, indem man einfach mal darüber nachdenkt hat, was müssen wir jetzt machen und was müssen wir jetzt bestimmt nicht machen. Ich finde, Gott, jetzt dreht sich alles immer wieder um das Geld. Oder? Also, der Eindruck ist jetzt, sie brauchen einen Perdue-Beitrag. Und sie bemängeln zu Recht, dass die Konditionen einfach nicht vernünftig sind. Also, der Durchschnittslohn, der über 150'000 ist, nur anzuschauen, statt die Gesamtlohnsumme vom Club, das führt dann zu so skurrilen Mechanismen, dass man eigentlich müsste sagen, wir müssen eigentlich noch mehr teure Spieler haben, dass wir den Durchschnittslohn runterbringen. Das ist ja nicht der Sinn davon. Also ein Club, der jetzt weniger ausgibt als vor drei Jahren, hat tatsächlich dann in dem Durchschnittsbereich einen höheren Lohn. Und das ist ja nicht das Ziel von der Sache. Also das muss sicher stimmen. Aber nachher, wie man mit dieser Krise umgeht, das finde ich eigentlich das grösste Problem, ehrlich gesagt.
Ja, erbärmlich, ich weiss nicht. Ich finde, das ist... Es sind irgendwie zwei Diskussionen, oder? Aber auf eine Art, also ich finde das tatsächlich nicht dramatisch, wenn man an der einen Stelle noch, keine Ahnung, einen Ersatzausländer verpflichtet für einen Verletzten, ist für die Versicherung zahlt, finde ich okay. Finde ich auch aus sportlicher Perspektive in Ordnung. Man muss die Leute irgendwie auch bei Stangen behalten, dass sie weiterhin mindestens den Eindruck haben, es ging um etwas. Dass man dann ja, ich finde nicht, dass man muss überborden dabei und dass man muss im grossen Stil, keine Ahnung, noch den 5, 6 und 7 Ausländer verpflichten, aber das ist ein anderes Thema. Was mir einfach regelmässig auffällt, ist, also wenn man die Geschichte anschaut vom Schweizer Hockey in den letzten 20 bis 30 Jahren, ich glaube, so weit dürfen wir gehen, dann ist es immer so gewesen, dass man so viel Geld ausgegeben hat, wie man hat. Das ist auch logisch. Also ich komme als Sportchef ins Budget über und wenn ich Betrag X habe, dann versuche ich mit Betrag X die bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen. Wenn das zu viel ist, was ausgegeben wird, dann gibt es einen relativ einfachen Mechanismus, nämlich das Budget zu beschränken. Entweder macht man das jeder Club für sich, finde ich nicht so eine elegante Lösung, weil es dem sportlichen Gedanken ein bisschen widerspricht, wo dann halt doch ja, der eine mehr Geld hat als der andere. Ich finde, das ist etwas, was man könnte ausgleichen, eben zum Beispiel mit der Idee von der Luxussteuer, Financial Fairplay nennen sie es. Würde ich mich nie daran gewöhnen, dass es so heisst, aber es ist jetzt so, dass in irgendeiner Form der Mechanismus versucht einzuführen, ob es dann viel mehr anders braucht, weiss ich nicht. Aber als Politik, wenn man das so fragen kann, würde ich mich schon auch fragen. Also wir haben jetzt versucht, irgendwie Lösungen zu finden für das Hockey. Jetzt beklagt man sich wieder über gewisse Mechanismen. Jetzt aus unserer Warte durchaus nachvollziehbar. Du hast die 148'000 Franken-Regel erwähnt, die zum Teil schon skurrile Blüten treibt. Aber also als Politiker, der sich eingesetzt hat für das Schweizer Eishockey, nachher in Anbetracht dessen, dass wir jetzt noch eine Ausländerdiskussion starten oder eine Importspielerdiskussion, und dafür sorgen, dass eigentlich Schweizer Arbeitnehmer nachher weniger Jobs zur Verfügung haben. Auf das läuft sie am Schluss eigentlich raus. Also es kann eigentlich auch nicht im Sinn der Politik sein. Ich finde, es ist schon nur von dem her. Und dort hat der Marc Lüthi recht. Kommunikativ himmeltraurig. Also man verspült einfach, ja. Man verspült einfach ohne Not extremen Goodwill, oder? Also dass man die...
Das meine ich, das gute Produkt, das man hat. Und dort sind sich alle einig, sie haben ein gutes Produkt. Es hat ein paar Mängel, das gibt es überall, die kann man versuchen zu korrigieren oder auch nicht. Das zu den Budgets vielleicht noch, die Budgets sind eben nicht sakrosankt, oder? Also wenn dann Club A merkt, dass Club B irgendwo noch gehasst hat, wo er noch einen zusätzlichen besseren Mann kriegt, vielleicht einen Transfer macht von einem Schweizer Nationalspieler, dann wird dort eben auch wieder nachgerüstet. Dann geht man zum Herrn Präsidenten und fragt, können wir da noch extra? Und der Herr Präsident, der auch sehr gerne Hockey hat, natürlich, sonst wäre er nicht Präsident vom Hockey-Club, und sein Vermögen quasi zur Verfügung gestellt, was ja schön ist. Das bedeutet ja, dass man etwas richtig macht. Aber dort ist dann eben Krux, dann wird das bewilligt und so treibt man die Lohnsummen immer weiter auf. Dass es eine gewisse Beschränkung braucht, da bin ich auch einverstanden. Aber dass man jetzt das Ausländerthema angelangt hat, ich weiß nicht, niemandem etwas vorwerfen, aber vielleicht mit dem Hintergedanken, dass sich dann das auch in Luft auflöst, wenn nämlich die Diskussion weitere Kreise erreicht. Wenn irgendjemand zu Bern, also nicht beim SC Bern, sondern dort auf der politischen Bühne sagt, ja, aber halt mal, was machen die da eigentlich? Jetzt haben die doch Ruhe gehabt, jetzt bringen die das auf das Tapet mit Protest, mit Aussagen, mit verschiedenen Berechnungen und Gedankenspielen. Da müssen wir jetzt einfach sagen, nein, das geht nicht. Man wartet nicht, bis irgendein Spieler kommt und sagt, ich klage jetzt darauf, dass ich dort arbeiten darf, auch wenn ich der fünfte Ausländer bin oder der sechste. Sondern wir stellen das jetzt ab. Die Beschränkung gibt es nicht mehr. Wieso macht man das? Also ich verstehe die Spieler, dass sie sich wehren. Sie haben ja die Aktion nicht einfach so aus heiterem Himmel gestartet, sondern sie reagieren darauf, was Clubs im Schild führen. Und da muss ich eben sagen, das verstehe ich überhaupt nicht, dass man ein gutes Produkt nicht einfach mit einer sanften Massnahme wie einem Versuch, einen Salary Cap zu installieren auf irgendeine Art und Weise und dann mal schaut, was passiert. Statt dass man gerade mit der Brechstange reingeht, alles aufbricht und dann hofft, dass es wieder so gut wird, wie es mal war.
Ja, es ist kurios. Also vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass die sportlich Verantwortlichen, wenn man sie fragt, eigentlich in grosser Zahl dieser Sache skeptisch gegenüberstehen. Wenn man nachher noch ins Ausland schaut, zum Beispiel zu unseren Freunden in Deutschland, wo man sich seit Jahren eigentlich zurückkämpft, mittlerweile auch zum Teil mit sehr grossem sportlichem Erfolg, wir erinnern uns an die Olympischen Spiele, aber wo man einen Ausländer schwemmig hat, wenn man so hätte wollen, wirklich dritt-, viertklassige Ausländer zugelassen hat, weil man einfach auch die Anzahl Ausländer schwellenlos gelassen hat, dann es ist schon sehr erstaunlich. Uns hat man immer bewundert dafür, dass wir irgendeine so vernünftige Regelung haben, dass wir nicht, ich weiss nicht, dieser Versuchung grundsätzlich widerstanden haben, aufzutun und uns tatsächlich selber, also es ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine freiwillige Beschränkung spricht eigentlich dafür, dass man etwas verstanden hat, nämlich, dass man nicht immer alles muss ausreizen bis zum geht nicht mehr. Jetzt, ja, will man das, also eben, ich glaube, wenn man nur bei unseren örtlichen Nachbarn mal fragen, wie gross der Aufwand ist, nachher wieder auf ein Level zu kommen, wo auch genug grossen Spielerpool hast, wo es sich lohnt, also was auch verdient hat, nachher in einer höchsten Liga zum Beispiel spielen. Ja, dann weiss nicht, ob es dann noch wahnsinnig viele andere Argumente braucht. Wir nehmen am Dienstagmittag auf, ZSC Lions hat gestern Montagabend daheim gegen Ambri gespielt und gemacht, was man schon lange gesehen hat kommen. Bis jetzt ist es nie gegangen. Sie haben mit 5 Ausländer gespielt. Und das ist eine neue Regel, eingeführt worden auf diesen Sommer, dass man, wenn man einen Spieler in der NHL verliert, dass man dann den mit einem weiteren Ausländer, der aufs Matchblatt geschrieben werden darf, ersetzen. Also, das war ganz konkret Pius Sutter das Mal bei den Lions, wo ja dann gegangen ist und jetzt in Chicago doch durchaus strikt zerreist. Und jetzt hat der ZSC gestern gespielt mit 5. Und verloren. Und ja. Das sagt uns jetzt was?
Ja, ich weiss es auch nicht. Es sagt mir, dass die, die eigentlich noch fast am besten da gestanden sind vor den Clubs, wenn es um Kommunikation geht, dass sie sich nämlich distanziert haben von den meisten Vorschlägen, was in dem Reformpaket drin
also Zürcher.
Steht, ZSC Lions. Ausgerechnet, die kommen jetzt und ausgerechnet nach dem Wochenende, wo vielleicht die höchsten Wellen geworfen hat bisher in der Debatte um die ganzen Reformpläne. Ausgerechnet nach dem Wochenende setzen sie den 5. Ausländer ein, wo man auch sagen muss, ist denn das jetzt nötig? Also ein PR-Fachmann würde sagen, um Gottes Willen, haben die niemanden, der sie beraten, sagt ihnen niemand, nein, machen das jetzt nicht. Aber ich glaube, auch dort im Sport hat man die Bodenhaftung vollkommen verloren. Man denkt gar nicht mehr darüber nach, was das bewirkt. Oder? Gleichzeitig hat es im Hallenstadion noch Plakate von den Fans, die irgendwie gesagt hat, 4 gewinnt, also die Zauberform, wenn man dem so sagen will, mit 4 Ausländern im Schweizer Hockey funktioniert, stimmt für uns. Und was macht der Club? Er setzt 5 ein. 2 von denen sind noch Ausländer gewesen, vom B-Club. Also da muss ich auch fragen, die grösste Nachwuchsorganisation, die gespickt ist mit Talent, mittlerweile mit im Bereich von 17, 18-Jährigen, wieso setzen die immer so ein Spiel am Montagabend gegen Gambri nicht einmal so einen einfach ein? Bringst du so einen Junior, dann sagt dir niemand, wieso machst du das? Im Gegenteil, lässt dir mal Luft, National League Luft schnuppern, es ist dir niemand böse. Du sagst damit quasi, unsere Schweizer sind nicht gut genug, wir müssen zwei, sagen das denen nicht gern, aber es sind zweiklassige Ausländer. Das sind keine Ausländer, die du in der National League anstellen. Holst die vom Farmteam weg, der gleichzeitig auch noch spielt, in der Swiss League, dort entziehst du sie und brauchst sie nachher in deinem eigenen Club, weil du keine anderen Spieler mehr hast. Vor kurzem war der HCD in Genf mit 16 Spielern. Das geht. Das geht auch so einmal. Einfach die Signalwirkung ist, oh, wenn wir es könnten, dann reizen wir es aus und das machen wir ein bisschen Angst auf die Zukunft. Weil sagt dann irgendein Club, wenn sie mal 7 erlaubt haben, wir nützen das gar nicht aus, die werden sich gegenseitig wieder auf das Maximum vertreiben und dann werden die Ausländer immer besser sein müssen und sie werden immer teurer. Also die Idee verstehe ich auch nicht. Aber das Signal, das die ZSC Lions gestern gesetzt haben, obwohl sie das dürfen, die Regelung ist zwar unsinnig, aber muss sie dann tatsächlich nutzen?
Ich finde,
das ist ein Spiel gegen Gambri. Also,
du musst, natürlich musst. Wenn du das Gefühl hast, das ist die bestmögliche Mannschaft, die du aufs Eis schicken kannst. Also, du bist der Trainer von dieser Mannschaft und hast 5 Ausländer, die wieder gesund sind. Also, man hat jetzt sehr lange sowieso weniger gehabt und darum sind ja der Altjainen und der Herr Heiss, die 2 GC-Ausländer, schon das eine oder andere Mal vorher zum Einsatz gekommen beim Z. Dort, ich weiss nicht, du hast ja tatsächlich auch eine Verantwortung deinem Verein gegenüber, deiner Fanbasis gegenüber, die bestmögliche Mannschaft aufs Eis zu schicken.
Da bin ich nicht jetzt ganz sicher.
Wenn du die meiner Meinung nach unsinnige Regeln hast in dieser Liga, ich finde die nicht schlau, also die erschließt sich mir überhaupt nicht, aber das ist nicht
das
Thema.
Wenn es
die
gibt, sind wir uns einig, ja.
Wenn es die gibt, dann finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, das tatsächlich auszunutzen. Dann spielt halt der Herr Heiss und dann spielt halt der Herr Rautianen, der übrigens, ich finde, gar nicht so furchtbar schlimm unterwegs ist. Kommt noch dazu, die sind sowieso schon da, also die sind jetzt halt einfach bei der GZK Lions gewesen, aber die belasten dem das Budget von der ZSC-Organisation nicht zusätzlich.
Das ist nicht, geht's gerade.
Das wär dann der Ryan Lash gewesen, wo man im Januar geholt hat, wo sich durchaus jetzt auch ausgezahlt hat. Also ich finde, eigentlich sind es 2 Punkte. Ich finde zum einen, ja, wenn du das darfst, dann sollst du das auch machen und dann finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Finde ich moralisch null verwerflich. Ich finde es verwerflich, dass man die Regeln eingeführt hat, aber wenn es sie gibt, machen. Es zeigt aber auch genau das, also es führt eigentlich die Aussage ad absurdum, die wir in den letzten paar Wochen immer mal wieder hören können von diversen Clubverantwortlichen, die gesagt haben, ja, nur weil wir den 7 Ausländer dürfen einsetzen, wenn denn das irgendwann einmal kommt, heisst das ja gar nicht, dass wir das machen. Ja, das fällt einem dann schwer zu glauben, wenn man sieht, dass man dann halt die Weg findet, um irgendwie doch auf 5 Ausländer auf dem Matchblatt zu kommen. Ja, verloren haben sie aber nicht wegen dem. Verloren haben sie, weil der Herr Berni in einem bisschen ungeschickten Moment den eigenen Goalie getunnelt hat, in etwa 10 Minuten vor Schluss. Das war eines der schöneren Eigengoals von der jüngeren Geschichte.
Ich glaube, fast noch wichtiger war, dass vor dem ersten Gegengoal die Verteidiger Marti und Noro plötzlich beide auf der gleichen Seite gestanden sind und der Brandon Perlini quasi über das halbe Feld können allein auf das Goal zu erfahren. Das war auch noch erstaunlich, aber das eigene Goal, muss ich auch sagen, war etwas von erstaunlicher. Dass man so auf das Goal herfährt und dann kann alles passieren. Das stimmt. Nein, verloren haben sie wahrscheinlich nicht wegen dem. Aber es ist einfach für mich, steht da ein bisschen eine Aussage dahinter. Natürlich dürfen sie es machen, die Regeln erlauben sie es. Aber wie du sagst, müssen sie es machen. Moralisch finde ich das nicht verwerflich. Es ist einfach nicht sehr geschickt in dem Moment, wo man erst gerade noch über die Ausländer diskutiert und Clubs, die sollten sparen, das aber nicht machen. Und dann kommt der ZSC und hat einen Hintergedanken. Was ist denn der Hintergedanke dabei? Also, ich würde mich freuen, gegen die ZSC zu spielen in den Playoffs, wenn die mit 5 Ausländern kommen. Dann habe ich als Gegner schon die Entschuldigung parat. Ja, die haben 5 Ausländer, wir haben nur 4. Haben wir nichts können machen. So motivierst du natürlich den Gegner an und gibst ihm vor allem das, was der Profisportler am liebsten hat. Das ist eine Ausrede. Eine Ausrede vor einem Ereignis, das nimmst du mit Handkuss. Ob das eine kleine Verletzung ist oder ein Haufen Ausfälle, irgendetwas, wo du kannst den Druck schon mal ein bisschen von deinen Schultern nehmen. Und das geht mit einem 5. Ausländer, dem Gegner, wunderbar. Also ich hätte mit dem anders gut überlegt und gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir dürfen, da haben wir den moralischen Vorteil nachher wirklich auf unserer Seite, wenn wir sagen, wir dürfen zwar, aber wir machen es nicht. Wir spielen mit denen, die wir haben. Im Moment sind andere Sachen wichtiger. Die Corona-Krise, die nebenbei noch läuft, wo den Fans es verunmöglicht, ins Stadion zu gehen und so weiter. Leute, die selber leiden, die wirtschaftliche Sorgen haben. Da finde ich einfach, muss man dann wirklich alles ausrützen und den Normalbetrieb aufrechterhalten und ist man nicht in der Lage, auch mal eine Message auszugeben, zu sagen, ja, wir kriegen Bundesgelder, dafür beschränken wir uns, wo es noch geht und ziehen den Spargedanken auch mal durch und reden nicht nur davon. Und eben, das hat für mich ganz viele Facetten, aber wie du es richtig gesagt hast, sie dürfen es machen und es ist moralisch nicht verwerflich. Ich finde es irgendwo durch einfach nicht bis zum Schluss durch überlegt. Was ist denn das Ziel? Haben sie es jetzt gemacht, weil sie vielleicht im Göpp gegen die SCB nachher mit 5 spielen wollen? Können sie sagen, ja, haben wir ja schon mal gemacht. Also was ist denn so besonders? Und nachher wird es einfach akzeptiert. Aber wir haben, wo die Regel eingeführt worden ist, haben wir als Beispiel darüber gelacht, was denn passieren würde. Stell dir mal vor, ZSC, einer von den bestgeführten Clubs eigentlich mit dem mit wahrscheinlich dem stärksten finanziellen Background, spielt gegen Ambri und muss 5 Ausländer einsetzen gegen die, die kleinen sind, die nicht viel haben. Da lachen ja die Hühner. Und genau das passiert. Und wie es so zufällt, so will verlierst du dann den Match auch noch. Also das ist, kommt für mich schon an einem PR-Debakel nach.
Auf Mitleid darfst du nicht unbedingt hoffen, aber Stichwort PR-Debakel, ich glaube, wir müssen das Thema weitergehen, schleunigst. Immerhin haben wir heute nicht behauptet, wir seien schnell. Von dem her ist es auch okay, dass wir seit einer Weile jetzt über Hockey geredet haben. Wir müssen auch schnell über Tennis reden. Am Wochenende hat Novak Djokovic sein 18. Grand-Slam-Turnier gewonnen und hat ziemlich viel Aufregung gegeben. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet. Es ist wieder um seine Verletzung gegangen, wo einmal mehr Thema geworden ist, nachher auch sogar nach dem Finale. Und jetzt hat sich Novak Djokovic sein Vater zu Wort gemeldet. Wieso nicht? Und hat interessante Aussagen getätigt.
Interessant oder skurril, oder wenn man die auch deuten möchte, dass sein Sohn quasi vom Himmel runtergestiegen ist, von Gott gesandt, hat er gesagt, glaube ich.
Für das serbische Volk, um zu zeigen, dass man ein normales Volk sei und kein von Mörder und Wilden. So ist die Übersetzung, die ich gelesen habe. Es ist nicht mein Serbisch, das ich hier auspacke, sondern vorausgesetzt, die Übersetzung ist korrekt. Das ist, ja, wie müssen wir das verstehen?
Ich verstehe die Aussage ehrlich gesagt nicht ganz. Wer behauptet denn, die Serben seien ein Volk von Wilden und Mördern? Also verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe das Gefühl, der Djokovic, der braucht ein bisschen die Komödien um sich selber. Die ist so eine Parette, das zieht das ja auch geschickt auf mit den Verletzungen, wo man nicht ganz sicher ist, ob das stimmt. Dass er sich irgendwie wohlfühlt im Chaos drinnen und die Kontroversen um seine Person für ihn vielleicht sogar wie ein Energielieferant ist. Ich weiß es nicht, aber das kannst du, also wenn es dir nicht passt, dann fühlst du dich nicht wohl mit dem. Und dann kannst du im Normalfall als Spitzensportler auch die Leistung nicht bringen. Also muss ihm recht wohl sein dabei, was den ganzen Eindruck noch verstärkt. Wir haben in der Vergangenheit schon Diskussionen gehabt. Da war die Adria-Tour mit Corona-Infektion. Da war die Impfquerdenkerei von seiner Frau, glaube ich. Was hat sie gesagt? Karies
verursacht eine Schwangerschaft. Ungefähr so.
Total schräg. Vielleicht brauchen die den Wirbel zum zusätzlichen Energie aufnehmen, ich weiß es nicht. Auch der Vater aus heiterem Himmel geht der Sohn auf den Boden runter und er kommt mit seiner Aussage und beschäftigt die Leute immer wieder. Vielleicht soll es von etwas ablenken, ich weiß es nicht. Ich meine, man muss gleich noch höchsten Respekt zollen. Der gewinnt das Turnier. Also muss es für ihn ja stimmen.
Gut, also was man muss sagen, wenn es einer weiss, wo der Sohn herkommt, dann Der Vater ist wahrscheinlich schon einer von den Verdächtigen, dass er etwas Gewinnbringendes kann sagen zu diesem Thema. Ich weiss es nicht. Also was mich lustig dünkt oder lustig bemerkenswert, tut so eine Front auf. Es ist, du hast vorhin gefragt, eben, warum sagt denn überhaupt jemand, man hat das Gefühl, die Serben seien Wilde und Mörder. Es ist also ich interpretiere das so aus meiner Warte, dass man seit dem Beginn des Balkankonflikts sich, glaube ich, so wahrgenommen fühlt, auf serbischer Seite zum Teil. Und wir werden jetzt da den Teufel tun und uns in die Feinheiten von diesem Konflikt reinbeissen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ort. Aber das muss ja von dort her irgendwie rühren. Er macht ja nachher noch die Front auf, also der Vater Djokovic, dass jetzt eben die Russen kommen, also die russischen Tennisspieler, Medvedev, Rublev und Konsorten, dass die Chinesen angefangen haben, gross aufspielen, und dass sich der Westen daran gewöhnen müsse, dass wir, also er redet von mir, inklusive der Serben, halt eben auch wissen, wie der Wagen oder wie der Karren läuft oder wie die Welt funktioniert. Es stellt gar nichts in Abrede, es stellt niemand in Abrede, oder? Also es hat nie jemand behauptet, das sei nicht so. Ausser ich habe etwas übersehen. Es wirkt so, als ob das es glaubt niemand an mich, darum zeige ich es jetzt gerade umso mehr. Es ist sogar eine relativ simple Motivationsstrategie. So kommt es für mich über. Dass man sich einfach sagt, ich, Novak und meinetwegen noch Papi Novak, gegen den Rest der Welt. Und das treibt einem offensichtlich an. Keine Ahnung. Es scheint ja zu funktionieren, du sagst es.
In dem Moment hat sich irgendwann mal entscheiden. Er hat gemerkt, dass er so, wenn er überkommt, wahrscheinlich nicht zum populärsten Spieler aller Zeiten gewählt wird, dann will er einfach der Beste sein, mindestens mal was die Anzahl der Grand Slam-Turniere anbelangt. Der Versuch, so eine emotionale Spaltung herbeizuführen, also quasi sein Sohn wird immer als der Böse angeschaut, dabei ist er der Gute, und Nadal und der Federer sind dann automatisch die Guten, weil das sind meine also mehrheitsfähige Urteile können nur zu dem Entscheid kommen, dass die Guten sind, würde ich mal sagen, weil die sich halt auch nicht den Stilmitteln bedienen. Das ist immer alles irgendwo auf Krawall, oder? Das ist außerordentlich aus der Reihe tanzen. Mir ist eigentlich gleich, wo die Leute herkommen, wenn ich denen zuschaue, wie sie Tennis spielen. Mir hat doch gewusst, ob das ein Serb ist, ein Russ oder ein Chines, die sollen den Zugang haben zu diesen Turnieren und die Besten sollen gewinnen. Das war jetzt eine Phrasendrescherei gewesen, wo ich mich selber überrascht habe.
Das darf man sagen, das machst du aber gut. Sehr, sehr vielversprechend. Nein, also was mich Wunder nimmt, also die Chance ist ja gross, dass Novak Djokovic irgendwann mehr Grand Slam-Titel wird gewonnen haben als der Federer und der Nadal. Ich glaube, schon nur, was sein Alter angeht und wenn man Nadal seine physische Verfassung anschaut, wo man nie genau weiss, okay, kommt er jetzt noch einmal zurück? Wobei, bis jetzt hat er uns jedes Mal noch Lügen gestraft. Die Chance ist gross, dass der Djokovic irgendwann eine grössere Anzahl Grand Slams auf dem Konto wird haben. Was passiert denn? Also gibt es denn, ich weiss nicht, dann wird auch der eine oder andere wahrscheinlich noch eher umschwenken, sagen, ja, Novak, du bist wirklich der Grösste. Schon nur einfach aus statistischen Gründen. Und weil es ein objektives Argument gibt, wird dann irgendeine Form von Altersmilde, Erfolgsmilde einsetzen? Gibt es denn irgendwo den Moment, wo man sagt, ach, weisst du was, eigentlich ist es gleich und ich rege mich schon gar nicht mehr auf. Das nimmt mich Wunder. Ich glaube, wahrscheinlich ist das der Moment, wo man dann plötzlich anfängt, wo wahrscheinlich dann der Wind dreht. Weil bis jetzt versucht er ja so verzweifelt, so wirkt es, positiv wahrgenommen zu werden und eben auch für alles abseits vom Platz in irgendeiner möglichst bejubelt zu werden. Wie es halt eben seinen Konkurrenten mittlerweile passiert.
Gut, aber das ist aber
so etwas, was man nicht kann erzwingen, leider.
Also so viel versucht, zum positiv wahrgenommen werden, und da nimmt er aus meiner Perspektive eigentlich nicht. Er versucht hingegen alles, zum möglichst negativ wahrgenommen werden mit diesen Aktionen. Vielleicht hat er sich dazu entschlossen, ja gut, Populärspieler werde ich wahrscheinlich nie, also versuche ich einfach wahnsinnig erfolgreich zu sein. Und wie du sagst, hofft er dann quasi mit Altersmilde, dass sich das selber reguliert. Aber der Eindruck, den man von ihm hat, der wird sich nicht verändern. Der kann einem passen oder auch nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, die Feder ist mir zu langweilig, zu anständig. Ich habe lieber ein bisschen einen, der auf den Putz haut und der einmal die Schwarte krachen lässt. Wenn er das will, soll er das machen. Nur eben, wenn man das Tennispublikum anschaut, ist doch noch ein weisser Sport, sagt man so ein bisschen, kommt von der Kleiderordnung her, aber wo man fast schon wie im Golf, gewisse Verhaltensgrundsätze, zum Teil Kleidervorschriften hat, wo man einfach unbedingt einhalten sollte, sonst kommt man gar nicht in die Lage, um mal in so eine Position reinrutschen, wie sie der Federer eingenommen hat. Also erzwingen kannst du das nicht. Darum sehe ich den Versuch also jetzt schon als gescheitert an. Eben, Popularitätswerte werden nie entsprechen, nicht denen entsprechen, die der Federer hat. Aber ist das denn trotz, wenn er sagt, das will ich gar nicht, ich will einfach der Beste sein, weil er gemerkt hat, so schaffe ich es nicht?
Ja gut, er will es ja schon. Also sonst würde jetzt der Vater Djokovic nicht so tönen, oder? Sonst würde er nicht davon reden, dass der Federer mehr als ein Dutzend Fairnesspreise bekommen hat und den Novak kennen, obwohl er doch so ein angenehmer Typ ist und das Gegenteil sei von dem, was in den Medien vermittelt werde. Also ich finde, wenn das einer sagen darf, dann ist es der Papi Djokovic, weil der wird ja hoffentlich das Gefühl haben, sein Sohn sei der Beste. Das ist ja in Ordnung.
Er wird hoffentlich auch wissen, wo er herkommt. Und dann weiss er auch, dass er nicht vom Himmel gefallen ist, sondern ganz normale Art und Weise,
Vielleicht solltest du ihm da glauben.
Der Vater trägt ja auch nicht dazu bei, dass die Situation deeskaliert. Oder? Er gibt Gegenteil noch Öl ins Feuer und eben versucht auch noch eine weitere Spaltung herbeizuführen. Jetzt kommen wir und die Russen und Chinesen. Wie gesagt, ich glaube, das Tennispublikum, die sind bereit, jedem zuzujubeln, der erfolgreich spielt und sich einigermaßen an die Verhaltensgrundsätze halten. Mir wird signalisiert, wir müssen vorwärts machen, ich halte mich.
Vorwärts!
Selbstverständlich an das. Unser Lieblingsthema, nein, nicht der FC Basel, der kommt später, es ist der FCB, aber Bayern München.
Jawohl, ich habe fast Barcelona gesagt, den haben wir auch gern. Aber nein, Bayern München hat 5 Punkte abgegeben in der vergangenen Woche und plötzlich ist Leipzig wieder dran. Müssen die jetzt noch mal zittern?
Ja, es ist zu hoffen, aus Gründen der Spannung, dass das Rennen wieder einigermaßen offen ist. Aber wobei Bayern haben ja dann die Fähigkeit, wenn sie, nicht vergessen, letztes Jahr einen fürchterlichen Beginn gehabt und dann finden sie eine Spur und dann läuft der Karren wieder. Also ich warne da davon, zu optimistisch zu sein. Wir haben ja hinter Leipzig auch noch Frankfurt, wo man eigentlich gut zuschauen kann, muss ich sagen, sehr unterhaltsam. Kick, was die bieten. Vielleicht langt es sogar für die mal noch ganz vorne zu kommen. Es gibt weiterhin wahrscheinlich nicht mehr viel, was langt. Also es müsste fast Leipzig sein. Immerhin sind die auf Tauchfühlung.
Es wird niemandem längen. Also das ist jetzt so ein Zwischentief, total nachvollziehbar. Man hat noch ein Katar-Reisli gemacht. Der eine oder andere Corona-Kranke, vielleicht auch dann unter komischen Umständen in Bielefeld nur einen Unentschieden gespielt, anfangs letzte Woche, also Schnee und dann früher Rückstand und dann irgendwie zu einem 3-3 gekommen, gegen Frankfurt verloren, wo du sagst es, die sind gut drauf, dann kann man auch gut zuschauen, also die haben die Gunst der Stunde dann sicher auch genützt. Ja, jetzt geht es in der Bundesliga gegen Köln, das wird ziemlich sicher ungefährdeten Sieg und dann müssen wir schauen, dann muss Leipzig schon schauen, dass man in Gladbach gönnt im Samstagabendspiel, nein, nicht in Gladbach, gegen Gladbach, gegen einen Gegner, der ja, nicht unturbulent unterwegs ist in den letzten Wochen, aber mindestens eine Grundqualität hat und vielleicht rappeln sich die jetzt auch langsam wieder auf. Also wer weiß, vielleicht haben wir da schon wieder 5 Punkte Differenz, wenn wir nächste Woche reden und dann lachen wir darüber, dass wir kurz Hoffnung hatten, das könnte nochmal richtig an einen anderen Meister gehen, als in den letzten 12 Millionen Jahren gefühlt in der Bundesliga.
Immerhin ist die Hoffnung da. Das haben wir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Meistens war das Rennen schon fast entschieden.
22 Runden.
22 Runden. Ich weiß nicht mehr, was der Rekord war, wenn es entschieden war. Aber mindestens kann man sich die Spannung einreden. Sagen wir es so.
Das kann man.
Ob es dann so weit kommt, aber Bayern. Karl-Heinz Rummenigge war im aktuellen Sportstudio nach dieser Niederlage und hat aus meiner Sicht also einen wenig souveränen Eindruck hinterlassen. Dass der Vorstandsvorsitzende, der hat sich quasi an die Systemkritik hergewagt, Einzelkritik betrieben aus dem Frankfurt-Spiel raus. Niklas Süle und Leroy Sané erwähnt, die ihren Job nicht gemacht haben. Das ist nicht die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden, erstens, sondern vom Trainer, vielleicht sogar noch vom Sportdirektor. Aber er hat so wenig souveränen Eindruck und hat das Gesamtbild gar nicht im Auge gehabt. Auf die Frage nach Katar, die Reise dorthin mit Schwierigkeiten verbunden war. Also so etwas von unsouverän, das erwarte ich von einem Vorstandsvorsitzenden schon. Einmal, dass er sich auf die Meta-Ebene begibt und das grosse Ganze aus einer Perspektive betrachtet, wo er nicht muss einzelne Grashalme zerpflücken, sondern mal ein bisschen auch deeskaliert. Oder? Lustig war auch, die Diskussion ist aufgekommen dort wegen Marco Rose, der zu Dortmund wechselt von Gladbach, und dass da eine Aufregung entstanden ist. Und ausgerechnet er, der immer gerade eskaliert, hat gesagt, ja, man sollte die ganzen Themen ein bisschen mit weniger Aufregung diskutieren. Also da muss ich schon sagen, der hat dann die Bodenhaftung schon nicht mehr in der Nähe.
Das kann man wahrscheinlich so sehen. Gleichzeitig muss ich sagen, der Erfolg gibt ihm ja tatsächlich recht. Es ist jetzt 29 Jahre in verantwortlicher Position gewesen, dort in irgendeiner Form mehr als nur den einen oder anderen Titel eingefahren. Vielleicht ist es gerade die Form von Mikromanagement und überall mitschwätzen und den Daumen drauf haben, wo dann halt dafür sorgt, dass man permanent auf diesem Level unterwegs ist. Ich weiss es nicht. Wenn man es konstruieren will, könnte man wahrscheinlich jetzt wunderbar irgendwie so pseudo-feutonistisch Fußballintellektuell kommen und sagen, nach dem Gewinn vom sechsten Titel auch noch und dieser Katar-Reise, wo jetzt doch die Mannschaft ein bisschen durchgeschüttelt worden ist, so die Mischung aus äußerer Aufregung, Desavouierung vom Herrn Flick durch sich selber nach seiner Kritik am Politiker Lauterbach, wo er, ja, man heisst diskutiert, verunglimpft hat, was sehr ungeschickt war, was ich glaube, ja, also das Bild vom Hansi Flick als einem von den wohltuend unaufgeregten und ja, über die eigene Nasenspitze rausdenkenden Sportfunktionär oder Trainer doch nachhaltig beschädigt hat. Wenn man das alles zusammennimmt, dann könnte man zum Schluss kommen, dass es vielleicht der Moment ist, wo jetzt alles in Schräglage geraten und das könnte eine eigene Dynamik bekommen. Aber ich mag wirklich nicht daran glauben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das im Endeffekt so funktionieren soll. Die spielen heute übrigens Lazio Rom. Wie geht das aus?
Das ist eine gute Frage.
Schon, gell?
Mein Standardtipp ist 0-0, aber der gilt dann noch für die Super League. Aber es könnte ein 2-1 geben. 2-1, sage ich doch 2-1.
2-1, okay. Sage, es gibt ein 1-1 und dann machen sie es aber im Rückspiel so etwas von klar. Also, sehr gut. Wir müssen weiter, wenn wir sie wirklich am Quatschen, wie die Blöden. Ist okay, noch einmal kurz zum Abschluss vom oberen Themenblock, von dem, wo wir ein bisschen ausführlicher schwätzen oder eben sehr ausführlich. Der Nico Hischer, unser erster Nummer 1 Draft überhaupt, ist endlich zurück auf dem Eis, hat lange müssen zuschauen, Beinverletzung gehabt und jetzt ist er wieder da und jetzt hat er das C auf der Brust. Ist Captain mit, was ist er, 22? Blutjung, kann man sagen. Schon der Chef von dieser Mannschaft in New Jersey. Was ist da deine Reaktion?
Ein bisschen erstaunen, aber andererseits, das Modell gibt es in der NHL halt schon seit längerem. Sidney Crosby ist auch sehr jung, Nummer 1 drauf, direkt Captain geworden. Ich glaube, das ist ein bisschen ein anderes Modell, als wir es kennen. Bei uns ist der Captain immer einer von den Reifen, von den Erfahrenen. So ein Silberrücken soll das sein, wo die Mannschaft dann auch entsprechend mitreisen muss. Ich glaube, das Modell haben sie in der NHL gar nicht. Der Captain, der ist mehr ein Spieler, den man vielleicht als Posterboy auch noch am Mann bringen will in diesen Organisationen. Dass dort halt auch mehr auf die Selbstständigkeit gesetzt wird von den Spielern, ist, glaube ich, logisch. Also, eben bei uns braucht man einen Captain immer noch als einen, der auch soll in der Garderobe dann für Stimmung sorgen und mal das Feuer entfachen muss. Ich glaube, das erwartet man dort nicht. Er ist ja wie so ein Nico Hischier, wenn man sagen muss, ist ja nicht so ein Typ, der mit einem Lautsprecher versucht, die Leute zu erreichen, sondern wahrscheinlich einfach seinen Job macht, seine Vorbildfunktion erfüllt und mehr nicht. Also, dass der da auf die Pauke hat, das glaube ich nicht. Muss er auch nicht. Bei uns wäre das ganz etwas anderes. Bei uns würde man nicht auf die Idee kommen, einen so jung zu Captain machen. Gibt es vergleichbare? Mittlerweile glaube ich schon.
Michael Fora war recht jung, oder? Was ich nicht zum Captain gemacht habe bei Ambri. Meinte ich?
Könnte sein, ja. Aber das ist auch also ein Modell, was sich bei uns vielleicht mehr oder weniger langsam durchsetzt. Man baut eher auf einen Führungskern oder die Eigenverantwortung der Spieler. Noch nicht so, wenn der NHL. Aber eben, früher hat es das nicht gegeben. Als ich in die erste Mannschaft kam, in Chur, ich glaube, das erste Mal ins Training mit der ersten Mannschaft, hat einer gesagt, du ziehst in der Dusche um. Du hockst sicher nicht zu uns rein. Und das hat man irgendwie einfach angenommen, weil das ganz eine ganz andere Zeit war. Oder? Man hat mit den Zähnen knirscht und gesagt, der Doppel, das gibt es doch nicht, oder? Weil man halt schon von Generation zu Generation auch ein anderes Verständnis hat davon, was in einer Mannschaft ablaufen soll und was nicht. Aber das hat sich dann erst schrittweise so ergeben, dass man die Junioren dann mal willkommen heisst und denen hilft, statt sie quasi als Konkurrenz, was sie ja sind, logischerweise, die wollen den Platz wegnehmen, aber gleichzeitig das Denken, eben, die Mannschaft muss irgendwie weiterkommen, wenn einer hilft dabei, ist das gut. Ah, ist dann auch eine Aufgabe vom Trainer, die Junioren mehr oder weniger zu integrieren und sie nicht der Willkür der Mitspieler zu überlassen, weil das soll ja nicht passieren. Oder darum finde ich das eigentlich gut, dass man diesen Leuten schon im jungen Alter das Vertrauen ausspricht und damit auch ein Statement abgibt.
Ja, ich finde, also neuem Dürren muss man, ist es eigentlich die logische Konsequenz, wenn man es anschaut, oder? Also du bist offensichtlich jemand, wo man grosse Stücke drauf hat, sonst hat man ihn nicht so früh getraftet. Jetzt ist gut, der Herr Shiro, der das damals gemacht hat, ist nicht mehr dabei. Scheint aber an der grundlegenden Einschätzung nichts geändert zu haben. Man hat einen guten Vertrag gegeben, Nico Hischer. Also man erwartet sportlich einiges. Eigentlich liegt es total auf der Hand, dass man ihm die Verantwortung auch über das rausgibt. Also der muss die Rolle so oder so, also der muss so oder so eine Führungsrolle in irgendeiner Form übernehmen. Wieso das nicht auch noch offizialisieren? Wieso? Also es ist natürlich ein zusätzlicher Druck, du repräsentierst etwas, also es wird wahrgenommen, oder? Also wenn man jetzt auch sieht, wie man in New Jersey das inszeniert hat, wer jetzt da der neue Captain ist, das ist dann schon nicht einfach, übrigens auf dem Matchplatz ist jetzt dort 10 neben Nummer 13 und es interessiert niemand, sondern man redet dann schon über das, es ist eine Auszeichnung. Es zeigt aber auch, dass man etwas fordert, also eigentlich ist relativ viel auf das rausgelaufen. Ich weiss einfach nicht, das kannst du vielleicht besser beantworten, wie das für einen älteren Spieler ist. Ich habe mir vorher überlegt, jemand, der schon länger in New Jersey ist, weil Travis Zajac wäre eine Variante. Wie ist das für so einen, der eigentlich ein älterdienst Schlachtross ist, der wahrscheinlich irgendwie noch gesehen hat, wie da der Rookie reingestolpert ist und nicht gewusst hat, wie, wo, was. Mindestens sozial in der NHL-Garderobe. Was macht das, also was macht es für das Gefühl von einer Mannschaft, wenn eben ein 22-Jähriger plötzlich die Position überkommt?
Ja, nehmen wir jetzt mal an, das gibt gar nicht, ist gar kein Anlass für größere Diskussionen. Ich glaube, die Profis und denen, die verstehen das auch. Sie sehen das aus der richtigen Perspektive, nämlich eben, das ist unser Aushängeschild, Nummer 1, Draft und so weiter. Und dann sind sie ja im jungen Alter, werden schon als Erwachsene angeschaut, im Gegensatz zu uns in der Schweiz, wo man dann sagt, die sind noch nicht so weit, oder? Da kommen 18-, 19-Jährige in die Liga, zum Teil 20-Jährige, die einfach fixfertige Spieler sein müssen. Und ich glaube, das widerspiegelt die Tatsache, dass man mal 22-Jährige, das ist für die überhaupt kein Thema, wieso soll der nicht Captain sein? Völlig normal. Und so werden es auch die Spieler anschauen. Die wissen, was der Hischier für die Organisation bedeutet, was er für einen Stellenwert hat. Und die werden den unterstützen, was könnte mit ihrer Erfahrung. Aber ganz sicher, ich nehme nicht an, dass der darüber nachgedacht hat, ist es das für mich gut oder nicht, stört mich das überhaupt nicht. Das wird überhaupt keine Diskussion aufkommen wegen dem. Er ist ja umgeben von erfahrenen Spielern. Und die erfahrenen Spieler, wenn sie richtig ticken, dann unterstützen sie den Nachwuchs, eben auch einen jungen Captain, dass er den richtigen Schritt vielleicht unternimmt, wenn er in der Öffentlichkeit auftritt und so weiter. Da kann man ja beraten, ohne dass darüber geredet wird in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das wird so angeschaut. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendeiner denkt, ja, aber jetzt wäre doch ich, bin der Älteste, ich müsste doch jetzt in der Reihe sein. Ich glaube, das ist gar nicht das System dort.
Also dann könnte ich sozusagen Captain von diesem Podcast werden und du könntest nichts sagen.
Ja, sagen könnte ich schon etwas, aber ich würde nicht. Also,
aha, du würdest sie reinfressen?
Nein, ich finde, es sollte einfach. Es muss immer Sinn machen, wenn irgendjemand irgendwo Führungsrollen übernimmt.
Also das macht ja Sinn.
Muss das Gesamtprodukt, aber ich pflichte dir bei, absolut. Ja. Also, du willst jetzt einen Widerspruch aus mir rausziehen.
Nein, du versuchst ein Ruder an mich zu reissen. Und wenn er nicht aufgenommen ist, dann
kannst du gerne das Ruder. Das Ruder musst du gar nicht an dich reissen, das hast du ja schon.
Ja, am Rudern bin ich schon eine Weile, ja, das stimmt. Endspurt, Stichwort.
Stichwort, absolut.
Endspurt.
Unser Lieblingsthema Nummer 2, FCB, FC Basel. Was sollen wir dazu noch sagen?
Weiss nicht, nichts. Ich weiss nicht, was ich soll sagen. 2-6 gewinnt die letzte Woche im Göpp. Keine Ahnung. Ich weiss nicht, was ich sagen. Exportschlager, Lara Stalder, der läuft in Schweden. Wahnsinnig gut. Ziehen da die Mann irgendwann nach. Profi-Eishockey-Spielerin möchte ich noch dazu sagen. Ich glaube, jetzt habe ich die Ansage komplett verhunzt. Aber man lönt sie so.
Ja, ja. Man weiss ja, was es geht mittlerweile. Hast du dich gerettet?
Durchgestolpert.
Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen halt eine Frage davon, wo kann man spielen. Profi-Hockey in der Schweiz ist relativ schwierig für weiblichen Nachwuchs. In Schweden hat das ein bisschen einen anderen Stellenwert. Ich finde es fantastisch, dass sie wahnsinnig so gut ist wie sie. Sie hat den Scoring-Rekord geknackt. Wäre schön, wenn es ein paar mehr hätte für unsere Profis. Im Moment haben wir den Mirko Müller, der in Schweden spielt, weil das einfach auch den Horizont erweitert und auch sportlich weiterbringt, weil die schwedische Liga tatsächlich noch ein bisschen besser ist als unsere. Beachvolleyball in Katar. Deutsches Damenteam, glaube ich, ist es klar, wo nicht anreist, weil sie sich nicht verhüllen wollen.
Ja, Carla Borger und Julia Sude sind die zwei, ich glaube, Top 16 Spielerinnen. Finde die Kleiderordnung, muss sich dort offenbar bedecken, nicht so lässig. Sehr verständlich, vor allem kurios, vor zwei Jahren war in Doha die Leichtathletik-WM. Dort ist niemand verhüllt gesprintet oder stabhoch gesprungen oder irgendetwas. Also ich habe mich an den Mushinga Kambunji ihren Bronzelauf erinnern. Das ist im normalen Swiss Athletics-Dress passiert. Von dem her sowieso absurd, dass man sich auf das einlädt als Verband. Lokale Brüche und Gegebenheiten hin oder her. Und ich finde es richtig, dass man das Zeichen setzt, wenn einem nicht wohl ist dabei. Wer dort Wodka spielen soll das machen. Aber vielleicht müssen sich die dann schon bewusst sein, warum also die Kleidervorschriften dort so sind, wie sie sind. Es ist nicht so harmlos, wie dann zum Teil da wird. Ski-WM, apropos nicht harmlos, wird heiss darüber diskutiert. Haben wir genug Medaillen geholt oder nicht? Hätten wir müssen mehr holen? Bist du zufrieden mit unserer Ausbeute?
Ich bin zufrieden. Ich finde, der Gesamteindruck ist sehr gut. Hat Spass gemacht, die Rennen zu schauen. Vor allem Parallelwettbewerb natürlich, wo ich am liebsten gesehen habe. Also man kann immer noch mehr wählen. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist das eine gute WM gewesen. Also, gibt es nichts zu bemängeln, habe ich das Gefühl. Außer man ist ein Experte wie der Bernhard Russi und sagt, man hätte noch mehr können rausholen. Was wahrscheinlich nicht grundsätzlich falsch ist, er spricht Meyer und Michel Gysin an, die in ihren Paradedisziplinen dann halt nicht gepunktet haben. Aber ich würde sagen, der Gesamteindruck immer noch gut. Wir lösen auf unsere Tipps, mindestens mal unseren Tipp von letzter Woche. Da ist es um Vaduz gegen St. Gallen gegangen. Resultat, ja. 2-1 für Vaduz, Tipp vom Herrn Gysin. Müssen wir darüber
reden. Was hast du 0-4 habe ich glaube ich. 0-4. Doppelpack Betim. Das Go für St. Gallen hat Alessandro Kreuchi gemacht, Hobbyrapper und auch sonst eines von meinen grossen Vorbilder. Ja, was soll ich da dazu sagen? Ich weiss nicht. Tut mir leid, aber eigentlich müssen sich jetzt St. Gauer entschuldigen, nicht ich. Ich kann nicht dafür. Also die hätten einfach müssen ihr Potenzial abprüfen, wie man das denn verlangt und überhaupt.
Gut, nein, aber wenn man schon das Ruder in der Hand hat, in dem Podcast, muss man auch die Verantwortung übernehmen und die nicht
ich übernehme die Verantwortung.
St. Gallen abtreten.
Ach, ich finde, da muss man schon, man muss einfach Ross und Ritter nennen und ich finde, da ist der FC St. Gallen, hat mich arg im Stich gelassen.
Gut, dann sagen wir neue Chance. Jetzt bleiben wir beim FC Vaduz, die haben gewonnen. Die treten in Sion an, letzte gegen zweitletzte.
Ja.
Mein Tipp, 2-1 für Vaduz.
2-1 für Vaduz, wer macht Go?
Das weiss ich nicht, auf jeden Fall nicht der Maxi, wie heisst er?
Maxi Göppel,
nein. Maxi Göppel, leider nicht, der ist weg. Mit einem Marktwert von 200'000 Euro tut mir leid für ihn. Ich kann dir nicht sagen, welche Goalschüsse Gestaltkugeln habe ich schon, aber die sagt mir nur das Resultat voraus und nicht, wer für das Resultat verantwortlich ist.
Also ich glaube, wir liegen wieder daneben, aber Vaduz wird sich dort versuchen, irgendwie einzumauern. Das machen sie ja gerne in letzter Zeit. Und geht darum nur mit 0-2 vom Platz. Guillaume Waro, 2 Penalty. Das ist der Tipp.
Gut. Danke vielmals.
Nein, ist mehr daneben.
Nächste Woche lösen wir den auf.
Es ist zu befürchten.
Ausser du hättest recht, dann machen wir es nicht.
Doch, dann würde ich mich durchsetzen. Kraft meines Amtes. jüngsten Captain in der Geschichte von dem Podcast.
Sehr gut. Als Captain von dem Podcast, als jüngster Captain, darfst du jetzt auch noch den Schlusssatz formulieren.
Adieu.
Wiederschauen.